knarzt doch was am Rad. Ein Kunde sagt, das war gestern noch nicht da. Du lächelst nur und denkst, na klar. Zwischen E-Bikes, Leasing, Tourenrad, Marktdaten, Check und Saisonspagat. Hörst du Uwe und Thorsten auf dem Weg ins Geschäft? Mach's konkret und schieb's nicht weit weg. Denn Fachhandel heißt nicht jammern, sondern schrauben. Mit Herz, Verstand und Drehmoment glauben. Wenn der Markt mal wackelt, bleibst du stabil. Du hast einen Plan und ein verdammt gutes Profil. Montag, Freitag, die Ideen drehen durch. Hey, hey, Fachhandel Power. Zwischen Werkbank, Beratung und Aufbruch pur. Mit Allride im Blut und Erfa im Ohr. Kommt dein Laden jeden Tag ein Stück nach vorn. Hey, hey, Bikes for Future. Wir halten Zukunft fahrbereit.
Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch unser Podcast nicht ohne Werbung und finanzielle Unterstützung. Für Ihre Partnerschaft bedanken wir uns bei Bike Leasing Service, Ortlieb, wasserdichte Fahrradtaschen und Rucksäcke, Stevens, Bikes designt und konstruiert in Hamburg. VeloPro, Versicherungslösung für deinen Betrieb. Linexo, Komplettschutz für dein Fahrrad. Schnell und unkompliziert.
Thorsten, ich glaube, ihr liegt wieder in Führung, oder? Kann das sein?
Es kann sein, dass du das Richtige meinst, aber wahrscheinlich bist du genau falsch informiert. Also zumindest die Firma Rad und Tour liegt in Cuxhaven beim Stadtradeln vorne in Führung. Mit, ich weiß gar nicht, ich habe die Liste gar nicht genau gesehen, aber mit mehr als 10.000 Kilometer Vorsprung auf den Zweitplatzierten.
Ja, und du fühlst dich nicht angesprochen, weil?
Weil ich nicht mitradel bei meinem Rad- und Tour-Team.
Das ist ja eine Frechheit, eine Unverschämtheit.
Ja, das ist auch. Ich bin ja auch schon geteert und gefedert worden deswegen.
Aber du hast ja sowieso immer die wenigsten Kilometer, von daher.
Das wünschst du dir vielleicht. Nein, ich habe ganz gut aufgeholt. Ich bin jetzt ganz gut im Training. Und von daher habe ich auch ganz gut Kilometer zusammengekriegt. Fahre aber tatsächlich für ein anderes Team. Ich fahre für die Grünen in Cuxhaven und versuche die irgendwie unter die Top Ten zu fahren. Bis jetzt ist es auch so. Wir sind auf Platz 9, glaube ich. Aber Rad und Tour führt weit, weit vorne.
Das heißt, du kannst ganz beruhigt für eine andere Partei fahren, sozusagen.
Nee, für eine andere Partei würde ich nicht fahren.
Nein, statt Rad und Tour meine ich.
Ja, schon klar. Ja. Genau. Kann ich in diesem Fall ja, weil unsere Kunden einfach total begeistert dabei sind. Die setzen sich nachts noch aufs Rad, um einfach mal die Kilometer noch hoch zu pushen. Das ist schon richtiges Fieber drin.
Aber was
viele von unseren Stammkunden da fahren, ist irre.
Aber was macht ihr denn mit euren Kunden, dass das bei euch so funktioniert?
Machen die Kunden mit uns, ist die Frage.
Ja, dann sag mal, also wie kommt das, dass die so motiviert sind? Dass, habt ihr irgendwie eine Prämie ausgelobt? Kriegt jeder 500.000, wenn er irgendwie Spitzenreiter ist? Oder?
Also tatsächlich haben wir eine Prämie ausgelobt. Gut, dass du das fragst. Jeder, der bei uns im Stadtradl-Team ist, das sind zurzeit über 80 Leute, durch 82, wenn mich nicht alles täuscht. Die können jeden Tag sich bei uns einen kostenlosen Espresso abholen.
Ach ja.
Findet okay. Aber eigentlich kaum statt. Also ist kaum jemand da und holt sich einen Espresso ab. Ab und an kommt mal einer rein und holt sich schnell einen Espresso. Aber die kriegen auch noch, wenn sie das Stadtradeln bei uns bis zum Ende mitgemacht haben, von uns einen Gutschein über 20 Euro für eine Fahrradwartung.
Ach, wunderbar.
Weil ja, sind ja auch viele Kilometer gefahren. Einige fahren 2.000, 3.000 Kilometer. Da sind die 20 Euro ja wohlverdientes Geld für die Kunden.
Und sag mir mal kurz, warum dich das so anfeuert, das Stadtradeln. Was das für dich bringt als Händler, dass du das so nutzt?
Naja, zum einen finde ich ja das super interessant für die Kommune. Also Stadtradeln zu machen, am besten noch mit der Radar-App dabei. Das ist in Cuxhaven zum Glück so. Wo du ja Radwegschäden oder Verbesserungsvorschläge machen kannst. Das finde ich total klasse. Und dann ist diese 3 Wochen aufs Rad steigen ja genau diese 3 Wochen, die man braucht, um eine Gewohnheit zu verfestigen. Und wer dann 3 Wochen mal das Auto hat stehen lassen und dann voll aufs Rad gesetzt hat, der merkt vielleicht, ach Mensch, das mit dem Rad ist ja viel besser, viel bequemer und ich habe mich schon dran gewöhnt und fährt vielleicht den ganzen Sommer Rad und vielleicht dann für immer. Also wenn wir nur 3, 4 jedes Jahr dazu kriegen, dass sie für immer Rad fahren und nie wieder Auto oder so gut wie nie wieder Auto, dann haben wir so viel gewonnen, auch als Fahrradhandel, dass es mir allemal wert, dass wir da 20 Euro Gutscheine und Espresso rausgeben.
Jetzt sprichst du als Radaktivist, aber jetzt nochmal für den Handel. Der Handel hat davon, dass deine Kundinnen und Kundinnen mehr Rad fahren?
Naja, also ich als Fahrradhändler habe immer was davon, wenn die Leute auf dem Rad sitzen. Also es bringt mir ja nicht viel, wenn ich Räder in den Keller verkaufe, oder in die Garage oder für die Wand. Ich muss eigentlich als Händler ja dafür sorgen, dass die Leute Kilometer schrubben. Und Kilometer schrubben ist am besten jeden Tag zu 7 Kilometer zur Arbeit hin und 7 Kilometer zurück. Die brauchen ja noch nicht mal irgendwie freizeitmäßig Radfahren. Wenn sie das schon alles machen würden, dann wäre ich als Radhändler ja schon total happy.
Das heißt, du willst einfach, um jetzt Klartext zu sprechen, was hat der Händler davon? Du willst Kette, Ritzel, Bremsbeläge verkaufen und ja, Wartung.
Bremsbeläge ist bei uns nicht so viel, aber ja. Bei uns, wir bremsen nicht.
Flachland, genau. Ihr habt den, wie heißt der nochmal, den Ostfriesenerz, den wir noch drüber ziehen. Den
Ostfriesenerz haben wir auch, aber den brauchen wir nicht. Bei uns scheint ja immer die Sonne.
Ja, genau. Legenden, die erzählt werden. Aber sehr gut. Rad- und Tour Cuxhaven ist ganz vorne und kann auch nicht mehr eingeholt werden?
Auch einholen, das geht, glaube ich, immer. Ich gucke mal eben aufs Handy, wie viele Kilometer da gerade stehen. Ich weiß, dass bei den Grünen Platz 10 oder 8 oder 9, wo es wohl gerade sind, haben wir irgendwie 4.000 Kilometer oder bei Rad und Tour hat 29.862 Kilometer. Das ist schon, ja, ist schon ein scheiß Team. Da komme ich nicht mehr ran mit meinen Grünen. 85 Radelnde, genau zu sein.
Sehr gut, wunderbar.
Und jetzt, wo ich gerade aufs Handy gucke und mir die Zahlen nochmal ziehe, sehe ich natürlich, wir haben ja über 1.000 Teilnehmende in unserer Kommune, die ja jeden Tag da drauf gucken, was läuft, wo steht mein Team, wie viel Kilometer. Und auf der Startseite, auf der ersten Seite steht Firma Rad und Tour oben mit Logo auf Platz 1. Also ja. Wie viel besser kann man sein Logo platzieren bei 1.000 Leuten, die sich das jeden Tag auf dem Handy angucken? Muss man machen als Händler.
Ja, läuft ja jetzt bundesweit, also von hier aus auch die Aufforderung an alle Radhändler, Radhändlerinnen, macht mit, initiiert selber sowas mit euren Kunden und Kundinnen und steht auch ganz oben auf der im Ranking, so dass ihr, dass eure Werbung nach oben, von oben her runterstrahlt.
Ja, denke ich auch. Und wenn das dieses Jahr vorbei ist oder schon läuft und du das nicht mehr machen kannst dieses Jahr, dann schreib dir das mal gleich auf den Zettel für nächstes Jahr. Frühzeitig dabei sein, frühzeitig ein Team aufbauen und dann läuft das in jedem Fall aber im nächsten Jahr.
Hey, hey, Bikes for Future. Montag, Freitag, die Ideen drehen durch. Hey, hey, Fachhandel Power. Zwischen Werkbank, Beratung und Aufbruch pur. Mit Allride im Blut und Erfa im Ohr. Kommt dein Laden jeden Tag ein Stück nach vorn. Hey, hey, Bikes for Future. Wir halten Zukunft fahrbereit.
Thorsten, jetzt können wir aber doch mal zu unserem Kernthema kommen von heute. Ich glaube, es gehört zu deinen Lieblingsthemen, kann das sein?
Sag mir das Thema und ich sag, ob es so ist.
Beratungsklau war doch das Thema.
Ja, kenne ich nicht.
Also ich sehe schon, du bist jetzt schon on fire. Du warst auch an einer Ankündigung beim letzten Podcast schon on fire. Also du hast richtig Bock auf das Thema und ich glaube, ich werd mehr fragen müssen, als dass ich dazu beitragen kann, weil ich stehe ja nicht mehr im Laden und ich habe auch kein Team mehr, was ich irgendwie sozusagen führen muss. Also von daher freue ich mich auf alles das, wo du on fire bist.
Ja, und dann vielleicht mal gleich so eine kleine Warnung vorweg. Weil ich genauso on fire bin, werde ich wahrscheinlich bei einigen Sachen sehr provokant das formulieren. Und ich weiß natürlich, dass das, was ich sage, nicht immer hundertprozentig zutrifft. Wenn ich sage, es gibt gar keinen Beratungsklau, dann kann das natürlich auch mir oder auch bei uns passieren. Und trotzdem bin ich der Meinung, dann hat eigentlich der Verkäufer einen Fehler gemacht.
Ja, dann starten wir doch mal. Das heißt, für dich gibt es sowas wie Beratungsklau, gibt es nicht?
Nein, nein, es gibt keinen Beratungsklau. Das ist völlig irrsinnig, sowas zu sagen und zu glauben. Das wird niemals passieren und vorkommen, kann gar nicht, wenn ich einfach vorher schon mal frage, ob der Kunde dann heute kauft oder nicht kauft. Ja, also das ist so dieses Fiebermessen, der moralische Vorvertrag. Also einfach, wenn der Kunde reinkommt, zu fragen, wenn wir heute das richtige, perfekte Fahrrad für dich finden, willst du es heute mitnehmen? Was wird denn der Kunde auf so eine Frage sagen?
Vielleicht.
Vielleicht. Dann würde ich ja fragen, wovon hängt das denn ab?
Ja.
Was sagst du dann?
Ja, das heißt, du führst das Gespräch.
Also das ist erstmal ganz wichtig, das Gespräch zu führen. Das führt man immer durch Fragen. Aber wir sind jetzt hier so in so schon Verkaufsphrasen drin. Aber ja, Gesprächsführung ist immer Fragen stellen. Und wenn ich ihn frage, ob er, wenn er das perfekte Fahrrad findet, ob er das an dem Tag mitnimmt, dann kriegst du auch manchmal die Antwort, nein. Nein, ich komme aus Berlin, ich würde doch hier im Schwarzwald kein Fahrrad kaufen.
Ja.
Ja. Macht man dann noch ein Verkaufsgespräch?
Nee, dann macht man dann bietet man einen Kaffee an und macht einen netten Schnack, zeigt vielleicht noch schöne Fahrräder und dann geht man wieder an seine Arbeit. Und
dann geht man wieder an seine Arbeit, ja. Ist doch, genau. Der Deal ist doch völlig in Ordnung. Wenn der Berliner sagt, ich wollte schon immer mal so tolle Mountainbikes sehen, die gibt es in Berlin so wenig, die will ich mir hier mal angucken, kann er doch auch machen. Ja. Der Deal ist doch völlig okay. Einfach mal ins Fahrradgeschäft ein bisschen gucken.
Ja.
Genau. Aber das muss ich klären. Ich muss die Auftragsklärung machen. Ich muss doch klären, warum der Kunde da ist.
Wer macht das denn bei euch?
Bei uns ist es noch anders. Du musst es ja schriftlich bewerben. Du musst einen Termin machen. Aber ich will das ja gar nicht. Ich weiß, dass die wenigsten mit verpflichtenden Terminen arbeiten. Wir haben quasi bei uns verpflichtende Termine. Und wie man verpflichtend Termin macht, können wir ja gleich noch besprechen. Ich weiß ja, dass es in den wenigsten Fahrradgeschäften so gemacht wird und dass die wenigsten das auch für wirklich realistisch und gut halten. Aber selbst ohne den verpflichtenden Termin kann ich doch am Anfang klären, um was es geht. Wofür ist der Kunde gerade da? Und dann ist doch die Frage, wenn wir das perfekte Fahrrad für dich finden, also vorher kommt ja noch ein bisschen Geplänkel, schön, dass du da bist, toll, du siehst super aus, keine Ahnung, was man so zum Aufwärmen, jeder hat ja da seine eigenen Aufwärmsachen, Mensch, tolles Rad, was du dir anguckst oder was auch immer, wie du den Kunden ansprichst, könnt ihr alle eure eigenen Sachen nehmen. Aber irgendwann muss doch mal die Klärung kommen, was willst du eigentlich hier?
Jetzt sagst du, das wäre für dich, also diese Frage, wenn wir das perfekte Rad für dich finden, möchtest du es dann gleich mitnehmen? Das ist ja, wie du gesagt hast, ein moralischer Vorvertrag. Jetzt sagt der Kunde ja. Mhm. Und dann gehst du in die Beratung. Dann kann er immer noch taktieren und sagen, jetzt habe ich dem ja gesagt, aber ich komme ja aus Berlin, ich werde einen Teufel tun, sondern ich werde danach nach Hause gehen und sagen, ich schlafe noch mal eine Nacht drüber. Mhm. Und dann kaufe ich woanders.
Ja, wir sind jetzt schon ganz am Ende des Gesprächs. Wenn er sagt, ich schlafe da eine Runde drüber, dann da kommen wir vielleicht nachher noch zu. Aber ich glaube, dass der moralische Vorvertrag in der Regel auch eingehalten wird. Also die Annahme, dass alle oder ganz viele Menschen unmoralisch sind und sich nicht an moralische Grundsätze halten, ich glaube, die Annahme ist falsch. Die allermeisten Menschen halten sich doch an das, was vom Gefühl her moralisch korrekt ist.
Also das, was Sie gesagt haben.
Das, was Sie gesagt haben, das, was vereinbart ist. Mhm. Wenn du das perfekte Rad findest, willst du das denn heute kaufen, bestellen, mitnehmen? Und wenn er dann ja gesagt hat, dann ist schon ganz, ganz viel gewonnen.
Okay, jetzt sagst du, da ist schon ganz viel gewonnen. Wie gewinne ich denn weiter?
Naja, also wir wollen ja heute nicht das Verkaufen besprechen, also dass jetzt hier eine vernünftige Bedarfsanalyse stattfindet und dass eine vernünftige Produktpräsentation stattfindet. Ich glaube, das können wir oder müssen wir vielleicht einfach abkürzen, weil das sind Verkaufstechniken, das ist Handwerk des Verkaufens. Das könnt ihr alle, jeder, der hier zuhört, kann das wahrscheinlich und wird seine ganz eigene Vorgehensweise haben. Ich glaube, das ist es nicht. Dann müssen wir jetzt vielleicht tatsächlich schon wieder zum Ende springen und sagen, wo ist es denn jetzt, wo der Beratungsklaus stattfindet? Also jetzt geht es ja darum, ich habe beraten. Ich habe jetzt 45 Minuten über die Vorteile gesprochen, die das Rad hat, wenn du dieses Rad fährst oder über die Vorteile von dem und dem Rad. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, so, willst du es mitnehmen, oder? Wann ist der Beratungsklau oder was ist gemeint? Da findet es das statt, nehme ich an, oder?
Naja, wir hatten jetzt einen Fall, das wurde uns ja auch geschildert, da war eigentlich sozusagen schon alles klar, man hat sozusagen mündlich schon eine Vereinbarung getroffen und segelt eine Stunde später die Nachricht vom Kunden ein, dass er jetzt vom mündlichen Kaufvertrag zurücktritt und dass er woanders das Rad 10-15% günstiger gefunden hat und es dort kauft. Das heißt, es kann ja in deinem Geschäft auch alles richtig gelaufen sein und trotzdem tritt der Kunde zurück. Und trotzdem sagst du, das kommt gar nicht vor, weil du vorher gefragt hast oder was ist es?
Na, in diesem Fall wäre es ja auch so, dass der Kunde im Laden gesagt hat, jo, alles klar, ich habe ja vorher gesagt, ich will's. Ich sage immer noch, ich will es. Das ist das richtige Rad. Mach fertig, hole ich morgen ab. So muss es ja gewesen sein. Und dann ruft er eine Stunde später an, ich war noch in meinem anderen Fahrradladen, da gibt es das 10% billiger.
Ja.
Auch dieser Fall ist bei uns schon ab und an vorgekommen. Und wir kriegen das dann tatsächlich wieder gedreht.
Wie macht ihr das?
Das Drehen, Also das kommt so selten vor, aber natürlich muss ein Gespräch mit dem Kunden stattfinden, aber ist es wirklich so, dass er das nur wegen 10% billiger, also statt 3.000, 2.700 Euro woanders kauft, wegen 300 Euro? Und da hinterlässt er jetzt völlig verbrannte Erde, also schwer vorstellbar für 300 Euro.
Okay.
Weil damit ist er ja aus dieser moralischen Verantwortung rausgetreten und hat gesagt, ich bin ein Arschloch und das will ich dir auch präsentieren, dass ich das bin. Wer macht denn sowas? Das kann ich mir kaum vorstellen. Also zumindest nicht, wenn du mit ihm darüber redest und sagst, so, pass mal auf, wir haben doch gesagt, alles richtig. Du, wie war denn die Beratung für dich? Ja, war super. War das das richtige Rad? Ja, das habe ich ja, das will ich ja bei dem anderen auch kaufen. Na klar, das ist das richtige Rad. Also das perfekte Rad für dich, ja. Und du hast gesagt, du willst das kaufen, wenn du es findest. Ja, aber 300 Euro. So, und dann ist man doch wieder im Thema. Dann sagt man, ja, alles klar. Und dann, jetzt kommen wir aber wieder zu Rabattverhandlungen. Jetzt könnte man ja anfangen zu verhandeln. Ist 300 Euro, also wenn er für 300 Euro das woanders kauft, bei einem Händler, wo er eigentlich nicht kaufen will, nur wegen des Preises, dann kauft er ja vielleicht für 20 Euro weniger das Rad bei dir.
Aber wer macht denn dann diese Nachverhandlung? Macht das der Verkäufer oder die Verkäuferin, ja, die sowieso mit ihm gesprochen hat? Unbedingt, oder?
Unbedingt, ja, klar. Ja. Okay. Kein anderer kann sich da einmischen.
Ich sehe das ja auch durchaus als Chance, wenn derjenige oder diejenige das macht, dieses Nachverhandeln, dieses Gespräch zu führen, dass dann vielleicht auch der wahre Grund bei rauskommt. Es mag ja auch sein, dass es sozusagen nicht im Preis lag oder nur zum Teil im Preis.
Möglicherweise auch das. Auch das sind natürlich Sachen, Verkaufstechniken, die man drauf haben muss. Einwandbehandlung, Vorwände klären. Das ist ganz klar, aber ich gehe auch davon aus, dass jeder hier zuhört, dass auch Einwandbehandlung und Vorwandserkennung schon ganz klar sind. Ah, du schüttelst den Kopf, ich sehe es. Aber gut, also für den Fall kann man natürlich jederzeit bei ganz vielen Menschen Verkaufsschulungen buchen und sich schulen lassen, wenn man das noch nicht ganz klar hat. Ich habe immer so, was ich in meinen Verkaufsschulungen öfter höre, ist dann, ja, dann habe ich dem ein Angebot mitgegeben und dann meldet er sich 3 Tage später, hat es woanders billiger gekriegt. Das passiert zum Beispiel bei uns auch nicht. Es gibt gar keine Angebote.
Sondern?
Also wir haben doch das vorher geklärt. Wenn das perfekte Rad ist, will er es heute haben.
Ja.
Also machen wir den Sack zu. Und ich glaube, da ist auch manchmal, dass viele sich nicht trauen. Es ist ja viel bequemer zu sagen, guck mal hier, wir haben hier ein tolles Rad für dich gefunden. Du findest das toll, ich finde das toll. Das ist der Preis, hier ist dein Angebot. Und das tut ja dann gar nicht weh, weil der Kunde ja weder zu noch abgesagt hat. Keinem tut es weh. Das ist sehr bequem für den Verkäufer. Mhm. Möglicherweise liegt es auch daran, dass dieser bequeme Weg oft gegangen wird. Naja, das ist eine Investition, 4.000 Euro, muss man ja drüber nachdenken, da kann man ja mal eine Nacht drüber schlafen. Ich kenne Verkäufer, die auch sowas sagen, die also absichtlich dem Kunden auch diese Zeit geben wollen, noch mal eine Nacht drüber zu schlafen. Nee, warum denn nicht? Wenn ich vorher klar gemacht habe, wenn es das perfekte Rad ist und wir es gefunden haben, ist heute die Entscheidung, ja, dann lass uns das doch entscheiden. Was ist denn morgen anders als heute?
Jetzt gibt es ja Menschen, die tatsächlich so Zeit brauchen, um so eine Anschaffung zu überlegen. Also ist das sozusagen, meinst du, das ist nur vorgeschoben, das Argument?
Ja, natürlich ist es vorgeschoben. Also weil, wenn ich ins Fahrradgeschäft gehe und mich beraten lassen auf 5.000 Euro Rad, dann habe ich doch schon eine gewisse Entscheidung in meinem Kopf getroffen. Ich gehe doch nicht in irgendeine in ein Kaffeehaus und so guck mir eine neue Siebträgermaschine an, weil meine alte kaputt ist und sag dann, ach nee, da muss ich noch mal gucken. Also ja, das kann schon passieren, aber dann habe ich nicht das richtige Angebot gefunden. Aber wenn wenn die richtige Maschine dabei ist für den richtigen Preis, dann nehme ich die doch.
Also das heißt, für dich gilt der Job, das ist ein professioneller, ein handwerklicher. Der Verkäufer, die Verkäuferin müssen sozusagen ihren Job richtig machen. Und richtig machen heißt, das richtige Rad finden für den Kunden, das passende Rad, das den Bedürfnissen entsprechende Rad und das auch klar und deutlich anbieten und dann eigentlich den Kunden aus dieser Beratung auch nicht mehr zu entlassen, ohne ein Commitment abzuholen. Das ist sozusagen der Job.
Genau, und ich glaube, da am Ende, also der moralische Vorvertrag, der ist ja eigentlich einfach. Der tut ja auch nicht weh.
Ja.
Wenn man das ein bisschen in seinen eigenen Worten findet und verkleidet und das zum Standard erhoben hat bei seiner Begrüßung und bei seinem Anfangstext, dann ist das keine große Sache. Das ist leicht erledigt. Schwieriger wird es vielleicht tatsächlich nachher, den Sack zuzumachen. Also Kaufsignale erkennen und Sack zumachen. Das sind, glaube ich, da die Sachen, die dann eventuell wehtun. Weil da kann es ja sein, dass ich mir ein Nein hole. Mhm. Also wenn ich jetzt abschließen möchte und dann auch eine Abschlussfrage stelle und der Kunde sagt dann nö, dann habe ich natürlich ein Nein und dann wird es schwieriger für mich.
Na, jetzt zitierst du sozusagen weitere Punkte, die man beim Verkaufen lernt, ja, also beim Verkaufstraining lernt. So, das heißt, für dich ist das ja Grundvoraussetzung. Jetzt hast du das jetzt ja ausgiebig gemacht. Haben das deine Mitarbeitenden auch schon ausgiebig gemacht, alle? Also kennen alle deine Voraussetzungen? Haben sie das gelernt?
Na, also ich glaube, dass die meisten das kennen, bis auf vielleicht eine Mitarbeiterin, die noch relativ neu ist, wissen alle ungefähr, wo ich hin will und wie ich mir das vorstelle. Ob das in der Praxis immer so angewandt wird, das steht auf dem anderen Blatt, weil vieles schleicht sich ein. Dann hast du mal 3, 4 Kunden gehabt, da ging das auch viel einfacher und bequemer. Da musstest du keine Abschlussfragen stellen, die haben einfach so gekauft und schon schleicht sich so ein bisschen ein, ach, hier ist alles ganz einfach. Und trotzdem ist das schwierige Verkaufen das, wo der Kunde hakelig wird, da wo es sperrt, da wo er sagt, da muss ich nochmal drüber schlafen, da muss ich nochmal drüber nachdenken, die Konkurrenz ist doch 10% billiger. Da zählt's doch. Da geht's doch drum.
Ja, das haben wir ja schon auch hier im Podcast häufiger gesagt, dass zu Corona-Zeiten musste man nicht verkaufen können, sondern da hat man eigentlich Ware nur vermittelt. Das war kein Verkaufen, kein echtes Verkaufen. Das ist jetzt anders. Wir sind in anderen Zeiten und hier zeigt sich sozusagen, wer geschult ist, wer ausgebildet ist, wer diese ganzen Themen wie Einwandbehandlung, Rabattverhandlung und so weiter schon auch drauf hat. Ja, so. Jetzt hast du alle diese Skills und jetzt gibt es diese Fälle, aber trotzdem, dass Leute wegen irgendwelchen, dass sie trotzdem nochmal nach dem Preis gucken, dann aussteigen. Das ist aber für dich dann einfach die große, große Ausnahme und wir sprechen über die Regel der meisten Menschen, die über eine moralische Verpflichtung sozusagen dabei bleiben. Ist das deine Überzeugung?
Ja, nochmal, ich weiß ja, dass sich das Thema Mindset immer ein bisschen nervt, aber hier ist trotzdem nochmal, muss ich aufs Mindset eingehen. Ja. Die Frage ist ja immer, das hast du gerade eben angesprochen, was ist, wenn die Rabattfrage kommt? Und ich frage manchmal Kollegen, wenn ich so Schulungen mache, was passiert bei dir? Oder auch meine Verkäuferin frage ich, was passiert denn bei dir, wenn der Kunde nach Rabatt fragt? Also du bist jetzt mit diesem Verkaufsgespräch zu Ende und dann hast gesagt, so, das soll es jetzt sein, möchtest du es bar bezahlen oder willst du es überweisen? Und dann sagt der Kunde, ja, aber was geht denn da noch im Preis? Wie viel Rabatt gibt es denn bei euch? Und die Frage ist, was löst diese Frage bei dir als Verkäufer aus? Die meisten antworten, ja, scheiße, oh, das muss jetzt auch noch kommen. Mhm. Und ich glaube, man muss das Mindset umstellen auf Yes. Weil es gibt ja, also wenn der Kunde nach Rabatt fragt, ist das Fahrrad ja definitiv verkauft, 100%. Es gibt ja keine Lösung mehr. Eine Frage nach Rabatt ist auch 100% Abschluss.
Weil?
Ja, weil wenn er nach Rabatt fragt, sind wir in der Preisverhandlung. Und wenn die Preisverhandlung muss doch jetzt nur so ausgehen, dass der Kunde den Preis akzeptiert, dann muss er ja kaufen. Ist moralisch undenkbar, Preise zu verhandeln und nicht zu verkaufen. Also wenn er sagt, ich mach's mal extrem, der sagt, ja, muss auf was im Preis gehen, 20%. Okay, bei 20% würdest du es kaufen. Ja, ja, alles klar, nimm mit.
Ja.
Nicht, dass ich das wollen würde, wir geben keine Rabatte. Aber in diesem Fall ist es doch klar, oder?
Ja.
Er sagt 20% oder ich will es 100 Euro billiger haben. Alles klar, kriegst du 100 Euro billiger, gut, danke, tschüss. Dann ist es doch verkauft. Also die Frage nach Rabatt ist doch gleichzeitig 100% Verkauf. Jetzt ist die Kunst nur da drin, den Rabatt nicht zu vergeben und trotzdem zu verkaufen. Das ist wieder ein bisschen schwieriger, das sehe ich ein. Aber eigentlich ist, wenn jemand nach in die Preisverhandlung geht, ist der Verkauf ja schon besiegelt. Jetzt geht es nicht mehr um den Verkauf, jetzt geht es noch um den Preis.
Okay.
Also kannst du mir folgen? Also ist das?
Ich kann dir folgen, ja.
Also die Frage nach dem Preis ist nicht mehr die Frage, ob gekauft wird, sondern nur zu welchem Preis. Und das kann ich jetzt verhandeln. Und da nehme ich gerne mal wieder eine Untersuchung, die ich immer wieder hinzuziehe, ist, wenn der Kunde nach dem Preis fragt, dann wollen 90% der Kunden hören, dass nichts im Preis geht.
Dass sozusagen der Preis gerechtfertigt ist.
Genau. Also wenn ich nach dem Preis frage und sage, Mensch, mit der Kaffeemaschine, da steht 7.200 € dran, was geht denn da noch im Preis? Nee, das ist der Preis, der dran steht, das ist unser letzter Preis, wir machen hier keine falschen Preise, wir wollen hier keinen über den Tisch ziehen, 7.200 €. Mhm. Würde ich sagen, okay, alles klar, alles ehrlich gelaufen hier. Sagt der, na, kriegst du für 7, würde ich sagen, warum wollte er mir erst 200 € aus der Tasche ziehen? Also 90% der Menschen wollen gar keinen Rabatt, sondern wollen diese Frage nur stellen, damit sie sicher sind, dass es nicht noch besser geht.
Ja, fällt mir der Vergleich von meinem Kollegen ein, der einen Ofen gekauft hat und wo er einen Preis genannt bekommen hat und später kam raus, dass es einen ähnlichen Ofen auch 1.000 € günstiger gibt und der Ofenbauer dann plötzlich mitgezogen ist. Da fällt natürlich das sämtliches Vertrauen weg in dieses erste Angebot. Da hattest du sofort das Gefühl, meine Güte, also da wollte jemand einen oder einen Tisch ziehen, weil der Preis ja gar nicht gestimmt hat.
Ja, genau.
Oder nicht das bessere Angebot präsentiert wurde, sondern erstmal das teurere.
Ja, und bei einem Ofen, der 20 Jahre da rumsteht, ne, das sind jetzt 50 € im Jahr. Ganz ehrlich, kann 1.000 € nicht der Ausschlag sein. Das ist doch völlig irre. Da ist doch das Ehrlichsein des Handwerkers oder des Ofenbauers, der da sagt, der Ofen kostet 1.000 € mehr als der. Das und das sind die Gründe. Und deswegen steht bei mir der Preis immer noch. Das ist doch das viel Ehrlichere.
Gut, also das heißt, es hängt dann letztendlich von der Preisverhandlung ab, aber eigentlich ist da deiner Meinung nach das Rad schon gekauft.
Ja.
So, ich kann mit einem Punkt kann ich wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen, weil ich kram sozusagen in meinem Gedächtnis, wie ging es mir denn früher? Ich konnte mit Rabattverhandlungen gar nicht umgehen. Weil ich habe innerlich gemerkt, du hast ja gefragt, was passiert dann mit dir, was geht in dir vor? Ich bin wütend geworden. Ich bin innerlich wütend geworden, weil ich gedacht habe, jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben, ich habe eine Stunde beraten und jetzt will er noch einen Preis raushandeln. Jetzt geht es ihm um 100 € plus minus bei einem perfekten Rad. Es ist alles besprochen. Ergonomisch so besprochen, alles eingestellt, auf die Wünsche eingegangen und jetzt geht es um 100 € Preisvorteil.
Genau, so, das wütend werden kann ich gut verstehen, enttäuscht sein, weil die Beziehung doch eigentlich gut war. Also all das kann ich verstehen und auch Angst haben, dass das Geschäft jetzt nicht zustande kommt, weil ich mir doch so viel Mühe gegeben habe bis hierhin.
Ja,
jetzt findet der Beratungsklaus statt, nur weil der Preis nicht stimmt. So kann ich alles verstehen, aber wenn du das Mindset umdrehst und denkst, alles klar, er fragt nach dem Preis, Fahrrad ist verkauft.
Ja.
Was ändert das in deiner Ausstrahlung? Was ändert das in deinem Standing? Wie stehst du auf einmal anders da, wenn der nach Rabatt fragt und du sagst, ja, Fahrrad verkauft?
Ja.
Wie geil ist das?
Ja, du bist viel selbstbewusster und bist
weißt, du hast es verkauft und auf geht's. Jetzt kommt nur noch die Preisverhandlung.
Ja.
Gut. Also deswegen habe ich nochmal wieder genervt mit Mindset, aber ich glaube, das ist Mindset.
So, jetzt dann trotzdem die Frage, bei dir hat es funktioniert, kannst du das bei deinen Mitarbeitenden, die so eine Schulung gemacht haben, auch beobachten, dass die das entspannt? Können die das auch berichten?
Also ich glaube nicht, dass irgendeiner meiner Verkäuferinnen oder mein Verkäufer wütend oder enttäuscht sind, wenn es eine Frage nach dem Preis gibt. Sondern sie sind eher freudig erregt, dass das Fahrrad verkauft ist.
Okay, also das hast du geschafft.
Das funktioniert auf jeden Fall, würde ich sagen.
Wunderbar. Okay, jetzt sind wir ja sehr nah an so Verkaufsschulungen, die man irgendwie zumindest gemacht haben sollte. Du hast ja gesagt, die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen haben das schon gemacht. Gehen wir auch jetzt erstmal von aus. Jetzt trotzdem für mich nochmal die Frage, du gehst also auseinander und hast sozusagen bist dir einig geworden Und wie jetzt in dem Fall des Händlers, der uns das berichtet hat, der Kunde geht nach Hause, du machst das Rad noch bereit, du hast da irgendwie noch eine Vorlaufzeit, dauert irgendwie noch einen halben Tag oder einen Dreivierteltag. Und diese Zeit zu nutzen, du bist ja kein großer Freund von Anzahlungen. Du bist kein großer Freund von das Ding festmachen. Kannst du das vielleicht auch erklären, warum du dieses Commitment nicht dann auch noch einforderst? Weil also damit habe ich jetzt als Händler gute Erfahrungen gemacht damals.
Ich bin ein ganz großer Freund von Dingfest machen, weil wir machen den Verkauf ja fertig. Der Verkauf ist ja da. Und nach allem geltenden Recht kann der Kunde davon ja gar nicht zurücktreten. Geht ja gar nicht. Er muss das Fahrrad ja sowieso kaufen. Das ist geltendes Recht. Wir sind uns beide einig und haben gesagt, ich verkaufe. Er sagt, ich kaufe, das ist der Preis, alles klar, wir sind uns einig. Damit ist das Rad verkauft. Jetzt muss nur noch die Zahlung erfolgen und die Lieferung. Das Fahrrad ist so oder so verkauft. Mit der Zahlung hat das nichts zu tun.
Okay.
Jetzt haben wir aber den Fall, dass der Kunde 2 Tage, 3 Tage später sagt, nee, sorry, also das habe ich mir irgendwie alles anders vorgestellt und das Fahrrad ist doch doof, ich mag gar kein Rot.
Jetzt kommst du mit dem Rechtsanwalt, weil der Vertrag ist gebrochen.
Nee, ich komme nicht mit dem Rechtsanwalt, ich sage, ja, dann ist das eben so. Ganz im Gegenteil, bei mir hat er sogar eine Wohlfühlgarantie. Er kann ja sogar nach dem Kauf das Fahrrad noch zurückgeben, wenn er sagt, das ist doch nicht das, was er sich vorgestellt hat, kann er das immer noch zurückgeben. Kommt aber nicht vor. Und wenn jemand wirklich von dem Kauf zurücktritt später, dann kannst du vor Gericht gehen und wirst wahrscheinlich als Händler recht kriegen, dann muss er das bezahlen. Aber ich würde das niemals machen. Warum sollte ich mich mit dem Kunden über sowas streiten? Wenn er nicht will, dann will er nicht. Dann nehme ich das Fahrrad zurück, dann mache ich den Auftrag wirklich ab, also rückab und dann ist das erledigt und dann ist es gut. Wenn er eine Anzahlung gemacht hat, dann wird es noch komplizierter für mich. Dann muss ich ihm auch die Anzahlung zurückzahlen. Ist auch noch ein bisschen ärgerlicher. Ich habe schon irgendwie 2000 Euro auf dem Konto und das muss ich jetzt wieder zurücküberweisen. Also das ist ja richtig aufwendig. Und die, nur weil er 2000 Euro gezahlt hat, habe ich keine höhere Sicherheit.
Na, da will ich vielleicht, quäle ich dich jetzt ein bisschen, weil da habe ich andere Erfahrungen gemacht. Für mich war es so, dass insbesondere Räder, die dann vielleicht nochmal auf Kundenwunsch umgebaut wurden und so weiter, eine Anzahlung hat sozusagen für Klarheit gesorgt. Das Ding ist klar und fest und der Kunde hat sozusagen schon mal seine Anzahlung in der, die Rechnung der Anzahlung in der Tasche. Das hat ihn nochmal auf eine andere Art und Weise verpflichtet. Ich habe mir damals zu der Zeit sämtliche weitere Diskussionen über, ich trete jetzt doch nochmal, ich habe doch nochmal ein anderes Rad gefunden, ich beschäftige mich überhaupt nochmal mit Fahrradkauf. Das hat sozusagen total abgenommen beziehungsweise ganz aufgehört.
Okay, das war also bei mir damals so. Ich sehe die Möglichkeit auch, dass man mit einer Anzahlung das verfestigt. Wir haben aber so klare Kaufverträge, schicken die per E-Mail raus, kommen bei dem Kunden an, Auftragsbestätigung mit allem drum und dran, dass wir da gar kein Problem mit haben. Wenn jemand dieses schriftliche Fixieren des Auftrags nicht so perfekt in seiner Warenwirtschaft abbilden kann oder so konsequent, wie wir machen, dann ist eine Anzahlung vielleicht ein probates Mittel, das zu verfestigen. Da bin ich ja bei dir.
Ja, genau. Und letztendlich genau das Gleiche, wenn der Kunde dann tatsächlich zurücktreten will, my goodness, dann auf jeden Fall nicht stressig werden, sondern im Guten auseinandergehen, weil du hast ja dann Leumund. Du hast jemand, der dann über dich erzählt.
Ja. Das ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert, aber ich habe mich noch nie vor Gericht gestritten. In 33 Jahren Fahrradladen habe ich noch nie einen Gerichtstermin gehabt und das soll auch so bleiben, die nächsten 33 Jahre.
Ja, verschwendete Arbeitszeit, genau.
Und nur Ärger, also je schneller ich das vergessen kann, umso besser.
Gut, wie gut, dass du vergessen kannst.
Ja, das kann ich gut.
Gut, gibt es denn noch was weiteres zu merken und zu lernen für unsere Hörerinnen?
Das weiß ich jetzt nicht genau. Ich habe jetzt nur erzählt, ich weiß nicht genau, unser Thema ist Beratungsklau. Und ist Beratungsklau dann das damit gemeint, was ich jetzt versucht habe, da auszumerzen? Oder gibt es anderen Beratungsklau noch? Also das ist jetzt die Frage, ich weiß es nicht genau.
Ich kenne keinen anderen. Das ist genau das, worüber wir sprechen wollten. Nämlich, was ist, wenn ein Kunde vorbeikommt, du berätst und er kauft woanders? Das ist sozusagen die Idee gewesen. Und es kann ja alles sein. Du berätst dich auf ein Lastenrad und kauft woanders, weil er es im Netz günstiger gefunden hat und sich das Ding selber zu Hause zusammenschraubt. Oder keine Ahnung, also whatever, ne? Also darum geht's.
Also dann vielleicht nochmal ganz kurz abschließend, wenn es Beratungsklau wäre, dann wäre es ja aktiv beim Kunden. Dann muss er das ja machen. Dann kann ich als Händler ja nichts dagegen tun. Ich kann ja nicht beeinflussen, was mein Kunde im Prinzip macht oder wie er sich verhält. Das ist seine Geschichte. Aber ich kann doch sehr wohl beeinflussen, was ich mache. Und deswegen würde ich sagen, es gibt keinen Beratungsklau, sondern es gibt einfach nur schlechte Verkaufsgespräche, die nicht in guten Abmachungen münden. Und das ist wieder das, was ich beeinflussen kann als Fahrradhändler, als Verkäufer. Ich kann das Beratungsgespräch beeinflussen und das muss ich so steuern und so machen, dass ich sicher bin, auf der sicheren Seite. Und wenn ich das dann doch steuern kann, dann muss der Fehler doch auch bei mir liegen. Wenn ich einsehe, dass der Fehler Beratungsklau, der sogenannte Beratungsklau, nicht beim Kunden, sondern bei mir liegt, dann kann ich was unternehmen. Wenn ich glaube, das ist beim Kunden, dann kann ich ja nichts machen.
Ja, genau. Und vor allen Dingen hast du das ja schon zu Beginn gesagt und das bringt uns eigentlich damit auch schon zum Ende, dass du gar nicht daran glaubst, dass es so eine hohe Quote oder überhaupt eine nennenswerte Quote von Menschen gibt, die sich sozusagen, die mit moralischen Vorverträgen brechen.
Nee, ich, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe noch nie erlebt, dass ich als Kunde einen moralischen Vorvertrag eingehen musste. Habe ich noch nie erlebt. Also ab und an kaufe ich ja auch was. Ab und an kaufe ich auch größere, teurere Artikel, also wie Kaffeemaschinen oder Autos oder keine Ahnung. Fahrräder ja nicht so, aber Waschmaschinen, Fernseher, sowas kaufe ich ja auch. Aber ich habe noch nie erlebt, dass ein Verkäufer mich verhaftet hat am Anfang. Wenn jemand sagen würde, Sie suchen nach einem neuen Fernseher. Wenn wir den perfekten Fernseher für Sie finden, wollen Sie den denn heute bei mir kaufen, bestellen?
Ja.
Da würde ich sagen, ja, natürlich. Warum bin ich denn sonst hier? Was ist das für eine doofe Frage?
Du wärst empört.
Aber ich wäre wahrscheinlich begeistert, weil ich habe es noch nie erlebt.
Ja.
Und ich glaube, das kann den Unterschied machen. Das kann den Unterschied machen zwischen, ich verkaufe das wirklich gut und oder der Kunde wird nur zugelabert.
Ja. Okay. Das heißt, wir fassen zusammen, die Auswahl muss stimmen, du musst auf die Kundenbedürfnisse eingehen und du machst einen moralischen Vorvertrag, dann läuft die Kiste.
Ja, in der Reihenfolge anders. Ich muss den moralischen Vorvertrag machen und alles andere kommt dann danach. Ja, aber ja.
Pack das mal in dein Topcase.
Thorsten, ich glaube, du hast was Nettes für den Topcase, oder?
Ich habe gerade beim Sprechen selber gemerkt, bei vielen Sachen sind Verkaufsskills wirklich wichtig. Ich habe immer wieder, als ich das gerade erzählt habe, gemerkt, ja, dann muss man Einwandbehandlungen, dann muss man Vorwände erkennen können, dann muss man Abschlusstechniken können und Verkaufssignale erkennen. Das alles lernst du ja oder kannst lernen in einer Verkaufsschule und da gibt es ja eine ganze Menge von und die Fahrradakademie bietet da auch einiges an und ich glaube einfach, wir sollten mal ins Topcase jetzt einen Gutschein, ich würde 50 Euro vorschlagen, Uwe, 50 Euro Gutschein ins Topcase für die Fahrradakademie, für eine Verkaufsschulung, falls du in einigen dieser Punkte nicht hundertprozentig sattelfest bist, wo du vielleicht gedacht hast, als ich das erzählt habe, habe ich schon mal gehört, aber ich weiß nicht so ganz genau, wie ich das machen soll, dann buch dir mal so eine Verkaufsschulung von uns, kriegst du einen 50-Euro-Gutschein. Das neue Programm kommt ja demnächst, Ende August irgendwie ist das neue Programm und auch für das neue Programm ist der Gutschein mit Sicherheit gültig, oder Uwe?
Ja, also die ersten 5, die sich melden, kriegen diesen Gutschein zugestellt. Einfach nur eine Mail an podcast@vsf-mail.de, dann bekommt ihr einen 50-Euro-Gutschein.
Das ist der heiße Scheiß.
Uwe, jetzt wird es ein bisschen schlüpfrig, oder?
Ja.
Wir reden über Unterwäsche.
Wir erzählen was über unseren Schlüpper.
Oder so. Jetzt ist ja gerade so ein bisschen die Radreisesaison und in Cuxhaven laufen ja Weser und Elbe Radweg zusammen. Also die meist befahrenen und beliebtesten Radwege, ich glaube in ganz Europa, wahrscheinlich auf der ganzen Welt, kommen hier an und es sind ganz viele Kunden, die sagen, oh, und ich habe doch Schmerzen und dies und das und was sollen wir denn tun, was kann ich machen? Und in der Regel sind das ja keine Radrennsportler oder Radsportler, die mit Bip-Tights hier irgendwie Lycra eng angezogen rumlaufen, sondern die wollen ja irgendwie ganz normal gekleidet die Jeans, die Chinohose oder Shorts irgendwie anziehen. Und da ist mein Verkaufsschlager immer die Unterhose von SQLab.
Ja, die kenne ich, weil ich trage sie auch und finde sie, also es ist die erste Radhose zum Drunterziehen, die ich wirklich regelmäßig anziehe. Alle anderen haben nicht gepasst, verrutschten, der Pad war nicht gut. Also es hat alles nicht geklappt und mit der Unterhose bin ich auch sehr glücklich.
Ja, die hat auch ein relativ dünnes Pad, also man läuft da nicht rum, als wenn man eine Pampers anhat. Man kann wirklich mit durch die Gegend laufen, auch Stadtbesichtigung machen, in Gaststätten gehen und man sieht immer noch vernünftig angezogen aus. Also man hat nicht diese fette Windel um. Und weil sie so in Schichten aufgebaut ist, minimiert sie die Reibung zwischen Sitzhöcker und Sattel und ist wirklich, wirklich fantastisch und hilft. Und ihr müsst es einfach verkaufen. Einfach, um euren Kunden wirklich einen Gefallen zu tun. Und es ist ja auch ein Umsatzbringer. Die Hose kostet 119 Euro mittlerweile. Also auf jeden Fall eine Hilfe für alle, die viel Rad fahren, die Radreisenden, die gut aussehen wollen und auch noch ein echter Umsatzbringer.
Ja, unscheinbar auf dem Niveau von Radsportlern sich polstern.
Immer vorwärts. Das erwarte dich beim nächsten Mal.
So, das nächste Mal müssen wir, glaube ich, über Towards Tomorrow sprechen.
Was ist das denn schon wieder?
Ja, das ist ein kleines Wortspiel, aber sagt relativ deutlich das aus, was wir eigentlich damit ausdrücken wollen, nämlich die Zukunft ist morgen. Beginnt morgen. Die Zukunft beginnt morgen.
Immer. Da bin ich dabei. Immer. Aber es geht um Kongress, um Treffen in Berlin. Wichtig, hoch angesiedelt, hochpolitisch. Und das findet irgendwann im Herbst statt. Aber das werden wir euch alles nächstes Mal erzählen. Und dann laden wir wahrscheinlich auch Gäste ein und werden genau erklären, um was es geht.
So machen wir das.
Morgens 7:30, der Kaffee am Start. Die Werkstatt ruft, da knarzt doch was am Rad. Ein Kunde sagt, das war gestern noch nicht da. Du lächelst nur und denkst, na klar. Zwischen E-Bikes, Leasing, Tourenrad, Marktdaten, Check und Saisonspagat. Hörst du Uwe und Thorsten auf dem Weg ins Geschäft. Mach's konkret und schieb's nicht weit weg. Denn Fachhandel heißt nicht jammern, sondern schrauben. Mit Herz, Verstand und Drehmoment glauben. Wenn der Markt mal wackelt, bleibst du stabil. Du hast einen Plan und ein verdammt gutes Profil. Montag, Freitag, die Ideen drehen durch. Hey, hey, Fachhandel Power. Zwischen Werkbank, Beratung und Aufbruch pur. Mit Allride im Blut und Erfa im Ohr. Kommt dein Laden jeden Tag ein Stück nach vorn. Hey, hey, Bikes for Future. Wir halten Zukunft fahrbereit. Du kennst das Spiel, Qualität braucht Struktur. Eine starke Werkstatt, klare Prozesse, gute Spur. Verleistung sauber, kommuniziert. Weil guter Service sichtbar wird und funktioniert. Mutig in der Umsetzung, kreativ im Konzept. Ambitioniert bei allem, was dich täglich bewegt. Fahrradakademie, Werkstatt, Kongress. Impulse für Erfolg statt Dauerstress. Denn Fachhandel heißt nicht jammern, sondern schrauben. Mit Herz, Verstand und Drehmoment glauben. Wenn der Markt mal wackelt, bleibst du stabil. Du hast einen Plan und ein verdammt gutes Profil. Montag, Freitag, die Ideen drehen durch. Hey, hey, Fachhandel Power. Zwischen Werkbank, Beratung und Aufbruch pur. Mit Dollaride im Blut und Erfa im Ohr. Kommt dein Laden jeden Tag ein Stück nach vorn. Hey, hey, Bikes for Future. Wir halten Zukunft fahrbereit. Zwischen Werkbank, Konzepten und dem Blick nach vorn. Wird aus einer guten Idee oft was ganz Neues geboren. Nicht nur verkaufen, nicht nur kassieren, sondern Mobilität von morgen organisieren. Mutig in der Umsetzung, nah an deiner Vision. So wächst aus Alltag Schritt für Schritt Innovation. Hey, hey, Bikes for Future. Montag, Freitag, die Ideen drehen durch. Hey, hey, Fachhandel Power. Zwischen Werkbank, Beratung und Aufbruch pur. Mit Allride im Blut und Erfa im Ohr. Kommt dein Laden jeden Tag. Wir halten Zukunft fahrbereit, also Licht an, Tür auf, erster Kaffee bereit. Zwischen Werkbank und Beratung wächst Zukunft jeden Tag ein Stück weit. Und wenn der Markt mal ruckelt, nicht stehen bleiben, weitergehen. Sicher lässt den Fachhandel nach vorne sehen.